Ein neuer Blick auf die Schöpfung. Seit 10 Jahren wird der besonders im Institut für Theologische Zoologie auf unsere Umwelt und ihre Tiere geworfen. Dr. Rainer Hagenkort ist Theologe und fordert, dass das Schreiben von Papst Franziskus von 2015, Laudato Si, umgesetzt wird. Er leitet das Institut an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster und jetzt ist er bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Hagenkort.
Ja, guten Morgen, Frau Geiger.
Jubiläum. Morgen feiern Sie, dass es Ihren Lehrstuhl und Ort, an dem die Zoologie und die Theologie zusammenfallen, mittlerweile seit 10 Jahren gibt. Hat sich im Bewusstsein hinsichtlich der Tiere was getan? Und wenn, dann was?
Es ist eine sehr, sehr ambivalente Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 10 Jahren mache. Und das geht ja nicht nur mir so. Das zeigt sich ja just in diesen Tagen, in denen just in Madrid die nächste Klimakonferenz tagt und also alle Beobachter, die jetzt nicht politisch unterwegs sind an dieser Stelle, sondern von Umweltschutzverbänden, die sagen, dass hier nicht der große Wurf passiert. Und gleichzeitig werden die Aktivitäten um Fridays for Future immer größer und diese Ambivalenz, also eine, ja, wie nenne ich das, eine doch sehr, sehr verbürgerlichte Gesellschaft und auch Kirche auf der einen Seite, die immer noch auf Veränderung der Technik hofft oder womöglich vieles ausblendet auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer mehr junge Menschen. Ich erlebe das in Lehrveranstaltungen, ich erlebe das in Veranstaltungen mit Schülern und Schülerinnen. Ein ganz, ganz großes Potenzial von Widerstand und Hoffnung, dass es doch nochmal gut geht. Und das erlebe ich in diesen letzten 10 Jahren als weiterhin sehr, sehr ambivalent.
Bislang ist Ihr theologisch-zoologisches Institut in dieser Art das einzige auf der ganzen Welt. Was macht es aus und Ihre Arbeit so wichtig?
Ich glaube, dass das eine der interdisziplinäre und das andere auch der interreligiöse Zugang zu diesem Thema ist, den wir in den letzten 10 Jahren sehr profiliert vorangetrieben haben. Und ich kann das auch festmachen an einem sehr, sehr starken Ereignis, Projekt nenne ich das, das jetzt vor einem Jahr abgeschlossen wurde, nämlich im Nationalpark Eifel, sozusagen bei Ihnen vor der Haustür. Da hat das Institut zusammen mit der Nationalpark Seelsorge einerseits, dann der Fachdidaktik der Biologie der Universität Bonn mit einer jüdischen und muslimischen Theologin hier einen interreligiös und transdisziplinär begründeten Natur- und Umweltschutz entwickelt und dazu ein ganz dickes Buch mit ganz vielen Materialien und auch theologischen Erörterungen und naturwissenschaftlicher Expertise veröffentlicht. Und in diesem Projekt, das wir Schöpfungserfahrung nennen, hat sich unsere ganze Arbeit letztlich kulminiert. Also das ist das eine, auf das ich gerne hinweisen möchte. Das andere ist, dass wir als Institut jetzt seit 3 Jahren auch einen Ort haben. Wir sind hier angebunden an ein Bildungshaus, das Haus Mariengrund in Münster-Gießenbeck. Und wir haben hier das Glück, dass wir dort Esel halten können, dass wir dort mit einem Imker zusammenarbeiten, dass wir dort die Infrastruktur des Hauses nutzen können, sodass auch alle Lehrveranstaltungen hier stattfinden und wir uns tatsächlich sehr bemühen, also eine erfahrungsgesättigte Lehre auf den Weg zu bringen. Studierende kommen zu uns, können sich auf die Esel einlassen, erfahren über die Bienen vieles, über ökologische Vielfalt. Und dann kann man ganz anders über Tiere, Natur und uns in dieser besonderen Rolle des Naturschützers erfahren und vertiefen.
Die Tiere vor Ort sozusagen. Wo sehen Sie die Schnittstelle zwischen dem Glauben und der Tierwelt?
Also diese Schnittstelle, die finde ich ja schon auf den ersten Seiten der Bibel. Also ich habe in den letzten 10 Jahren auch die Bibel mit ganz anderen und neuen Augen gelesen. Das heißt, mit der Frage, wo kommen Tiere vor, in welcher Weise kommen sie vor, da entdecke ich eine Goldader in der Bibel. Und da bin ich ja schon auf den ersten Seiten, werde ich ja schon fündig, dass die Tiere mit dem Menschen am 6. Tag geschaffen sind, also der Mensch noch nicht mal einen eigenen Schöpfungstag hat. Die vielgepriesene Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern der Sabbat, das heißt der Tag, an dem Mensch und Tier in Frieden leben. Zweite Schöpfungserzählung, Adam soll, bevor er seine Eva trifft, erstmal die Tiere benennen. Thomas von Aquin sagt, Adam, der Mensch braucht ein Erfahrungswissen über die Naturen der Tiere. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr deutliche Hinweise auf eine Theologie und Spiritualität, die inmitten der natürlichen Mitwelt, im Miteinander von Mensch und Tier und Tier und Pflanzen, die göttliche Wirklichkeit erfahren und spüren kann. Und ich glaube, dass die Entdeckung auch der Tiere und Pflanzen in unserem ganzen Kosmos der Spiritualität sowas wie ein zweiter Lungenflügel ist, der herkömmlichen Theologie und Spiritualität ein bisschen abhanden gekommen ist. Also wir haben auf der einen Seite den Lungenflügel von kirchlicher Gemeinschaft und sakramentalem Erleben, ja, und auf der anderen Seite die Natur als Offenbarungsort. Und beide Lungenflügel brauchen einander, und der Kirche würde es, glaube ich, sehr gut tun, auch in der Spur von Laudato Si, diesen zweiten Lungenflügel, Gott inmitten der Natur zu entdecken, wieder neu durchbluten zu lassen.
Und vor diesem Hintergrund, wie würde denn eine würdige Tierwürde aussehen? Machen Sie es konkret.
Also wenn ich an Tiere denke, dann fallen mir zunächst mal die ein, die in unseren Ökosystemen leben und denen es letztlich allesamt sehr, sehr schlecht geht. Von den Insekten über Vögel, Reptilien, Amphibien bis zu den Säugetieren. Das heißt, wir sind gerade dabei, ganze Ökosysteme auch hier in Deutschland auszurotten und zu vernichten. Das heißt, hier eine höhere Sensibilität für unsere natürliche Mitwelt, die stark zu machen. Das andere sind die sogenannten Nutztiere. Das heißt, wir haben weiterhin eine totale Verzweckung der Tiere, die dann zu Rohlingen der Fleisch-, Eier- und Milchindustrie degradiert werden. Und diese Degradierung der Tiere und auch ihre totale Verzweckung hat ja dann auch zur Folge, dass auch kleinere, mittlere landwirtschaftliche Betriebe mehr und mehr verloren gehen. Das heißt, wir haben hier ein ziemlich ernüchterndes Szenario, was Mensch-Tier-Verhältnis betrifft. Und wir haben die Kirche oder Kirchen, die an dieser Stelle sehr, sehr viel tun könnten.
Wie hält die Kirche es denn mit dem Umweltschutz? Kommt sie voran?
Wenn man auf der einen Seite die Enzyklika liest, Laudato Si, und das ist ja nun mal das höchste lehramtliche Schreiben, das die katholische Kirche zu bieten hat, diese Enzyklika, dann ist das ein Meilenstein in der Schöpfungstheologie. Und wenn ich dann schaue, wie diese Enzyklika umgesetzt wird, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Ich weiß, dass in den Ländern des globalen Südens, also die Länder des globalen Südens sind natürlich die Opfer einer verfehlten Schöpfungstheologie oder eines kapitalistischen Raubbaus, der von den Industrienationen ausgeht. Dort, also in Brasilien und so weiter, jetzt auch in der Amazonas-Synode, wird diese Enzyklika umgesetzt. Dort wird eine Agenda entwickelt, dort wird sehr, sehr deutlich auf einen veränderten Lebensstil hingewiesen, den die Kirche vorantreibt. Hier in Europa ist da noch viel zu wenig, passiert da gerade noch viel zu wenig.
Also haben sich die letzten 4 Jahre, was die Umweltenzyklika vom Papst betrifft, noch nicht so richtig gelohnt?
Also ich würde das nochmal zuspitzen und sagen, wenn hier nicht bald was passiert, dann ist es letztlich sogar ein Verrat am Evangelium, weil der Papst in seiner Enzyklika hier vom Evangelium her und von einer christlichen Spiritualität her und zugleich von naturwissenschaftlicher Expertise einen völligen Bewusstseinswandel oder kirchlich gesprochen eine Umkehr erwartet und fordert. Und das, finde ich, ist jetzt dringend dran. Also eine ökologische Spiritualität, wie der Papst die nennt, die ist jetzt dran. Und ich möchte nochmal an die Möglichkeiten, die eine Kirche oder die Kirchen hier in Deutschland haben, erinnern. Das geht ja von der Frage, an wen verpachten wir eigentlich als Kirche unsere Länder? Kann man nicht sowas sagen wie keine Tierfabriken mehr auf Kirchenland? Was ist mit all den Landwirten und Landwirtinnen, die ökologisch arbeiten oder nachhaltig arbeiten und umstellen von einer klassischen Tierhaltung zu einer nachhaltigen Tierhaltung? Wo sind die kirchlichen Kantinen, die sagen, wir garantieren euch die Abnahme des Fleisches? Wir sind in dem ganzen Feld der Bildung. Wo kommt das Thema vor im Religionsunterricht, in der Erstkommunion, Firmenkatechese? Ich vermisse das noch, dass hier eine Agenda entwickelt wird, wie machen wir uns als Kirche glaubwürdiger und wie machen wir eben auch ernst mit dieser Enzyklika.
Jetzt gab es das Zusammentreffen in Madrid, von dem Sie vorhin schon gesprochen haben. Es gibt Konferenzen wie die Internationale Artenschutzkonferenz diesen Sommer in Genf und Entscheidungen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beispielsweise. Was kann denn jeder selbst als Verbraucher tun und sind wir als Christen da anders oder besonders gefragt?
Also es fängt schon beim Fleisch an, lassen wir es daran festmachen. Also das ging mir im Sommer nochmal sehr unter die Haut, denn der Amazonas hat noch nie so gebrannt wie in diesem Sommer. Und der einzige Grund, warum der Amazonas brennt, ist unser Fleischkonsum. Also entweder wird der Regenwald abgebrannt, um dort Rinderherden grasen zu lassen, oder um Soja anzubauen. Und das Soja geht dann zu 98% in die Tiermast in Europa und in den Vereinigten Staaten. Also wenn wir hier die Lunge unseres Planeten weiterhin mit Sauerstoff versorgen wollen und uns damit auch, dann sollten wir an der Stelle mal anfangen und unsere Ernährung umstellen.
Morgen feiern Sie jetzt 10 Jahre Theologisch-Zoologisches Institut. Wie begehen Sie das?
oh, wir haben morgen einen ganz schönen Tag. Also Sie hatten gerade schon Frau Wartenberg-Potter, unsere Kuratoriumsvorsitzende, genannt, also eine ganz wunderbare Frau, die aus der Befreiungstheologie, aus der feministischen Theologie kommt und jetzt seit fast 10 Jahren unermüdlich auch ihre Expertise als Theologin und auch als Bischöfin einbringt, um das Thema voranzutreiben. Wir haben morgen einen renommierten Verhaltensbiologen, das ist mein Doktorvater Professor Sachser, der referieren wird. Wir haben den Zoodirektor Jörg Adler, wir haben eine muslimische, eine jüdische Theologin, wir haben eine Dogmatikerin, die jetzt inzwischen auch bei der Bischofskonferenz arbeitet in der Abteilung Frauenseelsorge. Es gibt Musik aus dem Schöpfungsoratorium, das meine Freundin Jutta Bitsch, die Komponistin, vor 5 Jahren komponiert hat. Also wir haben uns morgen vorgenommen, wirklich zu feiern, und wir können auch morgen anlässlich unseres Jubiläums auch mal dieses ganze Thema ökologische Katastrophe und Missbrauch der Tiere mal an die Seite legen und uns, ja, wir haben uns sehr stark das Thema Archen bauen auf die Fahnen geschrieben. Und ich glaube, der gute Noah hatte es auf seiner Arche auch manchmal mit ganz viel Freude zu tun, und das wollen wir am Sonntag auch tun.
Wünschen Sie sich mehr Institute nach dem Vorbild von Ihrem in Münster?
Also es muss ja nicht diese Form haben. Ich glaube tatsächlich, dass eine Art, wie wir das hier tun, vielleicht auch exemplarisch ist für das, was eigentlich in allen Gemeinden passieren kann. In jeder Gemeinde gibt es engagierte Christen, Leute, die auch in Naturschutzverbänden unterwegs sind. Es gibt Biologielehrer, es gibt in den Synagogen oder auch in den Moscheen vor Ort Menschen, die sich das Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Also warum nicht in jeder Gemeinde so ein kleines Institut für theologische Zoologie?
Mit welcher Haltung müssten die Menschen dann vor Ort in den Gemeinden daran gehen?
Die Haltung gibt tatsächlich, ich bin nochmal bei Laudato Si, vor mit der Überschrift ökologische Spiritualität, und ich ergänze eine politisch wirksame Kirche, die eben sich einmischt in die sehr konkreten Fragen, wie halten wir es mit unserem Grund und Boden, wie halten wir es mit unseren Kantinen. Also wie gesagt, es braucht schon auch sehr deutliche Zeichen und auch eine andere Lebenspraxis, die in den Gemeinden gelebt werden kann. Und was wir hier in Münster auch tun, ist eben keine Katastrophenpädagogik. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was da passiert im Regenwald und in den Schlachthöfen. Aber ich glaube, dass Umkehr nur passiert, wenn wir neue Lebensfreude entwickeln und die Lebensfreude sich aus einer Einfachheit und einer Schlichtheit und einer Wachsamkeit für das Kleine und das, was wachsen will bei Menschen, Pflanzen und Tieren, dafür uns neu zu sensibilisieren.
Der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster, Rainer Hagenkort. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen, Frau Geiger.